Hi, ich bin Carolina, Nike-Schmeckte und junge Freundin der Staatsgalerie Stuttgart. Gemeinsam mehr sehen. Das tun wir mit diesem Podcast Kunst im Ohr, nämlich hinter die Kulissen der Stuttgarter Kunst- und Kulturszene.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Kunst im Ohr, heute aus dem Atelier von Matija Matu-Pischbeck. Matija, möchtest du uns als erstes vielleicht einmal kurz beschreiben, wo wir denn heute hier genau sitzen?
Wir befinden uns hier in dem ehemaligen Atelier von Erwin Bramke. Das gehört zum Nachlass. Das wird von den Freunden der Staatsgalerie betreut. Genau, und eine bekannte Künstlerin von mir, Daniel Zimmermann, war vorher hier drin. Und als sie ausgezogen ist, habe ich mich da beworben für das freie Atelier und habe das eben bekommen und habe mich mega gefreut, weil es ein grandioser Raum ist. Ich würde jedem empfehlen, sich mal hier in der Reitzensteinstraße mal die Ateliers anzuschauen. Das sind ganz, ganz große, ganz tolle Gebäude. Und es ist echt ein Traum, eigentlich so ein Atelier mal zu haben, hier arbeiten zu dürfen. Das ist klasse.
Es ist eine wunderschöne Atmosphäre. Es hat auf jeden Fall von Anfang an große Freude gemacht, hier reinzukommen. Deshalb, Matija, sag uns doch mal, was für Kunst machst du hier eigentlich? Was sehe ich, was unsere ZuhörerInnen gerade nicht sehen?
Ich male. Vielleicht die einfachste Antwort. Ich bin Maler, so nehme ich als ganz klassischer Maler Acrylöl auf Leinwand, Baumwolle. Ich zeichne viel. Es dient mir immer als Vorarbeit für meine Malerei. Ich mache viel Skizzen und habe immer viele Skizzenbücher. Genau, ich sehe mich so als Maler.
Wir sind ja jetzt hier auch umgeben von wahnsinnig vielen Leinwänden und Farbe. Möchtest du einmal kurz beschreiben, wie sieht denn ein Tag bei dir im Atelier aus?
Das ist ganz unterschiedlich. Also ich bin tatsächlich fast täglich hier, also sogar samstags und sonntags, wenn ich jetzt nichts vorhabe. Ich bin eher ein Spätaufsteher, das heißt, ich tudel hier manchmal um 10 ein, manchmal um 12. Und manchmal habe ich dann eine Idee im Kopf, dann geht's gleich weiter. Dann weiß ich schon irgendwie vorher schon, an welchem Bild ich irgendwie weitermal, was ich da irgendwie verändern will. Manchmal brauche ich erst 1-2 Stunden, um irgendwie reinzukommen. Das ist ganz unterschiedlich. Und dann arbeite ich einfach ein paar Stunden, manchmal bis spät in die Nacht, manchmal nicht, manchmal läuft's, manchmal nicht. Also es ist immer ganz, ganz, ganz schwierig. Das ist so eine Mischung aus Selbstdisziplin, aber auch so eine Muße. Und auf die kann man aber nicht immer warten. Also man muss sich dann schon auch mal hinsetzen und sagen, so jetzt muss ich mal was machen. Dann gibt's auch so Momente, in denen es nicht läuft und dann gehen die so lang, dass ich dann irgendwann was mache, einfach nur aus Frust, weil ich nichts mache. Also ich arbeite gerade auch immer eigentlich schon zu Akademiezeiten parallel an mehreren Werken. Seitdem ich jetzt in diesem großartigen Atelier hier bin, wo ich viel Platz habe, kann ich also noch mehr Bilder dann parallel malen und zurzeit mache ich vielleicht so ein 20, vielleicht sogar, weiß ich nicht, also ich habe sie nicht nachgezählt, aber wenn ich so rumgucke, sind es mindestens 20. Und ich stelle dann immer wieder eins weg, na, das muss dann auch mal trocknen, also Acryl trocknet schneller, Ölfarbe trocknet langsamer und dann stelle ich das eben mal an die Seite und dann steht es mal eine Woche, vielleicht, es gibt auch manchmal Bilder, die tatsächlich mal einen Monat irgendwo in der Ecke stehen und ich dann wieder raushole, an denen ich vorher vielleicht nicht weiterarbeiten konnte, nicht weiter wusste, aber irgendwie gemerkt habe, es ist irgendwie noch nicht fertig, jetzt stelle ich es mal weg, dann hole ich es wieder hervor, weil sich da wieder was ergibt, weil ich in einem anderen Bild was gemacht habe und dann spielt es vielleicht wieder rein in ein anderes Bild, wo ich was ausprobieren will. Das ist wirklich so ein Prozess, der sich, Malprozess einfach, der sich so während dem Malen auch immer wieder entwickelt und verändert.
Und was ich mich, wenn ich mich hier so umschaue, gefragt habe, ist, triffst du als erstes die Entscheidung für die Form oder für die Farbe?
Das ist eine gute Frage. Eigentlich die Form. Also ich arbeite zunächst kompositorisch. Ich mache viele Skizzen für mich und da kläre ich schon mal die Motive, die ich verarbeiten will. Also ich arbeite ja figurativ, räumlich, es gibt perspektivische Brüche. Es gibt eben auch geometrische Flächen in meinen Bildern. Und schade, dass die Zuhörer das jetzt nicht sehen können im Podcast. Und zuerst überlege ich mir die Komposition. Die verändert sich dann aber auch manchmal im Malprozess. Ne? Also ich skizziere das dann auch vor auf der Leinwand. Teilweise arbeite ich auch so ganz klassisch mit dem goldenen Schnitt zum Beispiel, wenn ich da so eine Dynamik reinbringen will ins Bild, die mir auch sehr wichtig ist, die Dynamik, auch mit den Körperteilen, die ich die ich male. Und dann kommt die Farbe und die verändert sich dann eben auch. Also es kann auch sein, dass ein Körperteil mal irgendwie grünlicher ist und dann wird er später rötlicher oder wärmer. Dann geht es eben um solche Fragen von Warm, Kalt, Kontrast. Will ich, dass etwas warm wird? Will ich, dass etwas kalt wird? Will ich einen harten Schatten? Will ich einen weichen Schatten? Und da arbeite ich auch teilweise mit mir selber, also mit Fotovorlagen aus dem Internet, aus Videos, auch Skizzen und auch mit mir selber als Vorlage. Ich fotografiere mich dann irgendwie ab, beziehungsweise bestimmte Körperteile, also Köpfe sieht man jetzt in den Bildern dahinter dir nicht, in Bildern da schon. Genau, da geht es ums Licht, um die Farbe.
Genau.
Ja, spannend. Und ich kann mir jetzt vorstellen, also weil du jetzt ja gerade beispielsweise gesagt hast, dass du Bilder aus dem Internet sammelst oder dass es ja wahrscheinlich für dich auch so ist, wenn du unterwegs bist, dass du ja eigentlich konstant Inspiration ausgesetzt bist. Wie siehst du das?
Ja, also ich habe zurzeit tatsächlich auch Schlafstörungen. Ich habe heute auch nur 4 Stunden geschlafen. Ich wache dann nachts auch manchmal auf und dann rattert es bei mir irgendwie immer wieder, ne, welche Themen ich da in die Bilder bringen will. Also du siehst ja, dass die Bilder sehr vielschichtig sind und als Maler versucht man immer so eine Bildsprache zu finden, wie man die Welt sieht, wie man sie erlebt. Das ist auch immer sehr persönlich natürlich gefärbt und man funktioniert wie so ein Filter. Durch den also sehr viele Informationen, auch Radio zum Beispiel, auch irgendwie Literatur oder irgendwelche soziologischen Theorien oder sonstiges, was man irgendwo aufschnappt, durchgefiltert wird. Und dann muss man sich halt entscheiden in der Malerei. Man hat da diesen Platz, eine Leinwand und überlegt sich eben, welche Motive, welche Ausschnitte, was möchte ich aufgreifen. Und wie man bei mir unschwer erkennen kann, geht es eben um männliche Körper, Dynamik, kämpfende Männer, also auch ums Männerbild in unserer Zeit und ebenso eben auch um die Weiblichkeit, ums Frauenbild in unserer Zeit, mit den High Heels da auf dem Bild oder genau.
Wusstest du schon immer, dass du Künstler werden möchtest?
Nee, es ist das Typische, ne? Also es ist immer das Gleiche mit den Kindern, die dann zeichnen erstmal. Aber ich habe eine ältere Schwester, die hat tatsächlich eher singen und hat nicht so viel gezeichnet. Und ich habe sehr viel gezeichnet. Und dann gab es so in der Pubertät so einen kleinen Bruch. Da wollte ich dann plötzlich irgendwie, dann habe ich irgendwie mehr Sport gemacht, dann wollte ich irgendwie Tennis spielen und irgendwie mehr Party machen dann irgendwann. Dann kamen so Phasen, wo die Kunst dann plötzlich weg war. Und dann kam sie wieder, wir haben Kunst-LK, habe ich sie dann wieder entdeckt. Und nach dem Abi war es dann klar, es muss was mit Kunst sein. Dann habe ich zunächst Kunstgeschichte studiert und habe mich dann parallel dann an der Kunstakademie hier in Stuttgart beworben. Da wurde ich erstmal abgewiesen und so lange habe ich dann noch Kunstgeschichte studiert. Und dann beim dritten Anlauf wurde ich dann angenommen. Ja. Habe dann eben meine Mappe dann vorbereitet gemacht und genau.
Und wie war die Zeit in der Kunstakademie?
Die Zeit in der Kunstakademie war eine sehr tolle Zeit. Ja, gibt's auch gute. Also gibt's natürlich, klar, die Lehre war damals ein Thema. Also ich, wie man sieht, male ich. Und damals gab's die Diskussion, dass Malerei ja irgendwie tot sei. Und die Diskussion, glaub, gibt's jetzt immer noch, gerade in Stuttgart. Also die Klasse, wo ich studiert habe, Peter Chevalier, die, soweit ich weiß, wird die jetzt umgewandelt. In der Medienklasse auch. Also ich weiß gar nicht mehr, ob man nach Malerei wirklich studieren kann hier in Stuttgart, was ich schade finde. Weil für mich Malerei einfach eines der wichtigsten Medien ist, um auf einer zweidimensionalen Ebene einen Ort zu erzeugen, der irgendwie Bild ist und an dem man auch Zeit hat, sich aufzuhalten. Also im Gegensatz zum Film, der jetzt irgendwie läuft und mir eine Zeit aufzwingt, habe ich eben bei der Malerei auch diese Zeit, mich darauf einzulassen, zu reflektieren. Und deshalb ist für mich die Malerei eigentlich ein wundervolles Medium, um seinen Gestaltungswillen auszudrücken.
Und wie oft schaffst du es noch in deinem Alltag, andere Kunstwerke anzuschauen?
Es gibt so Phasen, da gucke ich mir ganz viel an. Also weiß nicht, wenn ich dann mal in Berlin irgendwie bin, weil ich selber vielleicht eine Ausstellung habe und dann ist, also letztens war es oder dann war Welt Gallery Weekend und dann versuche ich einfach so viel wie möglich anzuschauen. Also dann war ich jetzt auf der Biennale, da versuche ich eigentlich jedes Mal nach Venedig zu gehen auf die Biennale und mich über die Kunst zu informieren, auch einfach zu sehen, was es gibt. Und es gibt einfach wahnsinnig tolle Sachen. Und dann gibt es natürlich Instagram. Also man kriegt ja heutzutage alles mit. Auf YouTube gibt's Videos, wo Leute irgendwie die Galerieszene in New York zeigen und da Videos posten. Ich informiere mich da schon extrem viel teilweise, wenn es dann einen Overload, einen Overkill gibt, wenn es mir dann zu viel wird, was oft passiert. Dann sage ich, stopp, jetzt gucke ich mir nichts mehr an, mal 1-2 Monate, weil jetzt fokussiere ich mich wieder auf meine Arbeit. Man kann sich da schnell verlieren in diesem Wust an Kunst, den es gibt. Und es gibt viel tolle Sachen auch. Und das ist ja auch, macht's nicht leichter.
Ich stelle mir das auch herausfordernd vor, wenn man dann bei den anderen sieht, was da gerade so passiert, um auch bei sich bleiben zu können, oder?
Ist es ja. Es ist herausfordernd, weil man natürlich auch als Künstler immer so, man hat ja auch ein Ego und will ja irgendwie was Einzigartiges und Besonderes machen. Und dann sieht man wieder, oh, da ist jemand, der macht ja auch was Ähnliches oder es geht auch in so eine Richtung. Und aber das gehört halt dazu. Also, und das ist ja auch toll, dass es so viel tolle Kunst gibt, vor allem auch Malerei zurzeit. Also ich finde, die Malerei hat sich gerade in eine sehr gute Richtung entwickelt. Und da gibt es einfach Spannendes zu entdecken.
Wenn wir uns jetzt mal in die Situation hineinversetzen, dass jetzt vielleicht ein Mensch noch nicht so geübt dran ist, Kunstwerke anzuschauen und zu entdecken und diese Person dann auf dein Werk trifft. Kann das ja auch sehr, sehr spannend und interessantes Erlebnis sein, weil es ja gar nicht so klar ist, wie man mit dem Auge anfängt, deine Werke zu entdecken. Magst du da vielleicht mal einen Tipp geben oder so deinen Einblick geben, wie man ein Werk von dir erfahren kann? Ich stehe jetzt vor diesem Werk und wie erlebe ich das eigentlich?
Man muss offen sein und sich darauf einlassen wollen. Dazu gehört natürlich auch, dass man eben nicht zu viel gesehen hat vielleicht auch, aber es ist, finde ich, auch vollkommen legitim. Also wenn ich jetzt durch die Biennale laufe oder überhaupt durch eine Ausstellung, dann sortiere ich ja mittlerweile auch aus. Und es ist ja auch nicht böse gemeint, aber klar gibt es Dinge, die mich einfach gleich in den Bann ziehen und die mich irgendwie interessieren, weil sie vielleicht auch was mit der eigenen Arbeit zu tun haben, müssen sie aber auch gar nicht. Kann auch was ganz anderes sein. Also erstmal muss man diese Offenheit mitbringen, dass man sagt, okay, ich lasse mich jetzt drauf ein. Muss man eben aber auch nicht, zwingt ja keiner einem dazu. Und dann muss man das einfach auf sich wirken lassen. Und dann, also meine Hoffnung ist immer, du hast ja recht, meine Bilder sind jetzt keine leichte Kost. Aber ich hoffe, dass die halt einfach was in dem Betrachter anregen und dass es da einfach im Kopf anfängt zu rattern. Zu rattern mit Anspielungen, die eben auch vielleicht gesellschaftlich irgendwie eine Rolle spielen oder auch persönlich eine Rolle spielen. Gleichzeitig dann schwingt dann aber immer auch was Kunsthistorisches mit. Natürlich kenne ich die Kunstgeschichte auch ganz gut und natürlich bezieht man auch die Arbeit, die man macht, auf die Werke, die man kennt und versucht als Künstler auch irgendwie was anderes zu machen, was Neues zu machen, was aus seiner Zeit heraus zu schaffen, was aber später dann vielleicht auch zeitlos sein kann. Und auch so, ja, man versucht ja irgendwie ein Bild seiner Zeit zu geben, als gerade als Maler. Ne? Wie man die Dinge der Welt so wahrnimmt gerade. Und da die Zeit auch gerade sehr konfliktbehaftet ist, sieht man das, glaube ich, auch in meinen Bildern. Also man sieht da schon auch ein Konflikt, eine Spannung, eine Dynamik. Ich denke, da spiegelt sich einiges wieder. So diese fragmentierte Präsenz, die ist mir sehr wichtig, dass ich die darstelle. Auch diese Fragmentierung der Körperteile, der Räume spielt ja auch an auf dieses ständige Berieseltwerden durch die Medien. Ich empfehle manchmal auch ganz gern tatsächlich dann sowas Kunsthistorisches, dass man erstmal sagt, okay, was ist jetzt für ein Format? Welche Motive sehe ich darauf? Was sehe ich nicht? Das spielt ja auch eine Rolle. Was wird eben auch nicht gezeigt? Was wird gezeigt? Wie ist die Komposition? Wie ist der Farbauftrag? Wie ist das Raumgefüge? Das sind ganz klassische Fragen, mit denen man dann eigentlich schon sehr viel anfangen kann, finde ich.
Also, wie wir jetzt gerade hier in deinem Studio sitzen, ist das, was ich jetzt hauptsächlich sozusagen hinter dir sehe, sind Werke, wo auch viele Hände und Füße zu sehen sind. Und das sind ja schon auch eigentlich Körperteile, die viel Übung brauchen und wahnsinnig schwierig sind. Deswegen meine Frage, wie lange hast du an Hand- oder Fußstudien gearbeitet, bis du das Level hattest, mit dem du zufrieden bist?
Ah, ja, naja, das hat eine Vorgeschichte. Also ich bin ja ganz froh, dass ich an der Kunstakademie studiert habe, als ich an der Kunstakademie studiert habe, bei in der Grundklasse bei Professor Hämmerle. Da haben wir tatsächlich noch Aktzeichnen gehabt, ja. Und zwar so wirklich so ein Akt stand dann den ganzen Tag vor uns und wir mussten den so eine Lebensgröße dann zeichnen. Und da habe ich wahnsinnig viel gelernt. Und ich weiß jetzt auch nicht, wie lange, es dauert halt lang. Also, aber tatsächlich finde ich auch gerade die Hände und die Füße am spannendsten, weil die ja auch so interessant sind von der Struktur her, von der Beweglichkeit her. Die geben einfach sehr viel her für den Maler, so an anatomischen Eigenheiten. Finde ich spannend, ja.
Ja, voll spannend. Diese Komplexität zeigt sich ja auch darin, dass beispielsweise KIs Hände ja noch nicht beherrschen.
Das wusste ich nicht. Ich dachte, die KIs können schon alles besser als wir Menschen.
Gut, vielleicht. Die sind ja auch sehr schnell. Vielleicht ist es in der Zwischenzeit auch schon anders. Aber das war auf jeden Fall mein letzter Stand. Lohnt sich, glaube ich, auf jeden Fall mal zu prüfen.
Okay, interessant. Da habe ich der KI noch was voraus. Mal schauen, wie lange noch.
Und du hast ja auch unterrichtet. Erzähl uns doch mal, wie unterrichtest du Kunst?
Ja, ich habe verschiedene Sachen. Also ich habe sehr lange an der Uni Stuttgart bei den Architekten unterrichtet, also Zeichnen. Und da stand das perspektivische Zeichnen im Vordergrund, einfach das Skizzieren. Aber auch so Naturstudien und so.
Jetzt ist der Einblick von dir ja einerseits auf dieser architektonischen Ebene, wo es ja wirklich dann um praktische Fertigkeiten geht und um gerade bei Perspektive ja auch um Können. Aber wie kann man sich das vorstellen? Wie findet dieser Prozess statt, als KünstlerInnen ausgebildet zu werden? Wie wird man KünstlerInnen? Also da kannst du sonst auch gerne aus deiner eigenen Erfahrung noch erzählen.
Ah, das, ja gut, da kann man jetzt ewig drüber diskutieren. Also zum einen gibt es ja einfach die Idee, dass man tatsächlich einfach das Handwerk irgendwie auch lernt, eben, dass ich ja, also jetzt beim Aktzeichnen war das tatsächlich so in der Grundklasse. Zum anderen geht es aber auch darum, die Freiheit zu fördern und vielleicht auch eben nichts zu lernen, damit man dann sich freier fühlt beim Zeichnen oder beim Malen. Und da herrscht natürlich ein großer Widerspruch. Ne? Ich finde es sehr schwierig, also jetzt über den richtigen Weg zu sprechen. Aber ich tendiere dazu schon zu sagen, dass ich es schon gut finde, wenn man auch erstmal was gelernt hat, eben wie man etwas zeichnet. Und weil man da einfach auch später, auch wenn man etwas abstrahieren sollte oder auch freier zeichnen will oder falsch zeichnen will, das doch bewusster macht, als einfach nur drauf loszukritzeln. Und ich behaupte immer noch, dass man das doch durchaus auch erkennen kann. Mein Lieblingsbeispiel ist immer Pablo Picasso. Ich finde halt großartig, wie der im Alter also gezeichnet hat. Und man merkt doch irgendwie, selbst wenn er die Sachen verzerrt hat oder karikierend dargestellt hat oder auch wie eine Kinderzeichnung darstellen wollte, merkt man, dass er doch einen sehr geschulten Blick hat und schon auch weiß, wie man auch einen Fuß dann zwar verkehrt zeichnet, aber irgendwie merkt man halt doch, dass da auch ein Können da ist. Ist aber ein großes Thema, da kann man ewig drüber diskutieren.
Ja, das ist vielleicht ja auch richtig und gut, dass es da kein richtig und kein falsch gibt und nicht den einen Weg, weil das ja auch das vielleicht ist, was die Kunst als solches braucht. Jetzt lass uns aber gerne nochmal zurück hier in deinen Raum kommen, auch wenn die Frage vielleicht zu groß und zu einfach ist, nach dem, was dich gerade beschäftigt, auch weil du uns ja gerade erzählt hast, dass du an bis zu 20 Werken gleichzeitig auch arbeitest und das ja irgendwie so einem das Gefühl vermittelt, dass du nicht sozusagen konkret auf ein Projekt oder eine Ausstellung hinarbeitest oder vielleicht doch. Wie ist da gerade deine Lage?
Ich male tatsächlich jetzt nicht projektbezogen. Die vorletzte Ausstellungsbeteiligung im Kunstmuseum Albstadt, da wurde ich angefragt und dann ging es um das Thema Sex und Gewalt, hieß die Ausstellung. Und das hat tatsächlich was Projektbezogenes ein bisschen ausgelöst. Also meine Arbeit hatte schon viel mit Sex und Gewalt zu tun. Aber ich bin da einfach nochmal einen Schritt tatsächlich radikaler geworden. Aber ansonsten, was mich beschäftigt, ist auf immer noch einfach gerade menschliche Körper. Der männliche Körper im Gegensatz zum weiblichen Körper. Und auch vor allem in der Darstellung, also ich google dann auch eben rum und gucke, was gibt's für Frauenbilder im Internet, was gibt's für Männerbilder im Internet. Und zur Zeit sind auch gerade diese Mixed Martial Arts Kämpfe irgendwie in. Nicht nur in Amerika, mittlerweile irgendwie auch in Deutschland. Und da finde ich diese körperliche Dynamik bei diesen Männern während dem Kampf sehr spannend. Da hinten das Bild kann ich dir nachher mal zeigen. Da sieht man das ein bisschen deutlicher. Müsste ich nachher mal rausholen. Genau. Und diese räumlichen Brüche, die sind eben immer interessant. Das, was ich vorhin auch schon mal erwähnt habe. Dieses Vermischen, diese fragmentierte Präsenz, das Vermischen von der digitalen Welt, so ein bisschen, was man so im Handy sieht und was man dann irgendwie plötzlich vor sich hat. Diese Sprünge da im Sehen auch.
Könntest du dir in der nahen Zukunft auch vorstellen, digital zu arbeiten? Also digital wirklich, in der deine Kunst wird im Digitalen produziert?
Nee, gar nicht. Nee, ich brauche das Haptische. Also ich brauche den Pinsel, ich brauche die Farbe. Oder ein Bleistift und Blatt Papier. Ich habe das schon versucht. Ich habe kein iPad, aber ich habe mal beim Kumpel versucht, da mal zu zeichnen. Und die Technik fasziniert mich zwar, aber das ist gar nicht meins. Da fotografiere ich sogar lieber. Da mache ich lieber Fotografie, als irgendwie digital auf dem iPad zu zeichnen. Oder
er hat natürlich auch nicht die Größe wie deine Leinwände.
Hat auch nicht die Größe, genau. Also ich brauche auch die Größe, aber es geht, glaube ich, tatsächlich auch um diese Unmittelbarkeit und das Farbgefühl. Dieses Gefühl der Reibung mit der Leinwand, an der Leinwand. Das ist mir sehr wichtig, ja. Tatsächlich. Wir haben im Studium an der Akademie ausprobiert. Empfehle ich auch jedem, dass man sich einfach ausprobiert, falls man Kunst studiert oder sich dafür interessiert. Und dann macht man halt mal Installationen, dann fotografiert man, dann beschäftigt man sich vielleicht kurz mal auch mit Video oder Skulptur, Plastik, alles Mögliche. Und dann zeigt sich eigentlich doch relativ schnell, in welche Richtung es eintreibt. Und bei mir war es dann ganz klar die Malerei.
Jetzt kommen wir natürlich auch zur Frage, die ich all meinen Gästinnen mitbringe und so auch dir. Matja, hast du denn ein Lieblingswerk aus der Staatsgalerie?
Also Lieblingswerk, nicht eins, mir fällt sofort Picasso ein. Ich liebe diesen Picasso-Raum und vor allem die Kauernde. Die Kauernde aus der blauen Periode, die habe ich tatsächlich nach dem Abitur, habe ich die mal kopiert. Da erinnere ich mich dran. Nach dem Kunst-LK, da habe ich die kopiert, tatsächlich nicht vor Ort, aber also ich habe mir dann so ein Postkärtchen in der Staatsgalerie geholt und habe die dann in Acryl, nicht in Öl nachgemalt, aber in Acryl, ne, Gouache war es damals. Aber es gibt.
Kannst du kurz erklären, was das ist?
Gouache, wasserlösliche Farbe. Also kein Öl, kein Acryl, ist wasserlöslich, auch nachdem es getrocknet ist. Also Acryl ist ja nicht mehr wasserlöslich, wenn es trocken ist, Gouache schon. Also wenn ich jetzt auf ein Gouache-Bild mit Wasser drüber gehe, dann kann sich das auch wieder lösen. Aber Lieblingsbild in der Staatsgalerie, Paulus im Gefängnis von Rembrandt ist ganz toll. Also gibt's mehr, ich habe nicht eins, da fallen mir gleich mehrere ein. Max Beckmann, die Loge, die Auferstehung ist toll. Von Picasso, die Liegende mit der Katze. Die hat auch so einen ganz tollen Fuß, weil wir vorhin auch von den Füßen gesprochen haben. Da muss ich tatsächlich an die Liegende da denken. Ich weiß nicht, ob die Liegende heißt oder der ist mir hängen geblieben. Ja. Der Herrenberger Altar. Ja, also sobald ich an die Staatsgalerie denke, der Herrenberger Altar, da fallen mir natürlich reihenweise jetzt irgendwelche Bilder ein. Arnold Böcklin ist auch toll.
Weißt du noch, wann du das erste Mal in der Staatsgalerie warst?
Oh nee, also ich war so oft. Früher, also während der Schulzeit schon und dann später, dann während dem Studium sowieso. Ich wüsste jetzt tatsächlich nicht mehr, wann ich das erste Mal in der Staatsgalerie war. Nee, tatsächlich nicht. Irgendwann wahrscheinlich mit der Schule, denke ich schon, aber ich weiß es auch nicht mehr, wann das war.
Ja, ist ja auch schon ein Weilchen her. Und apropos Besuch, es war ja schon mal so weit, dass du Besuch vom Freundeskreis der Staatsgalerie hattest und das steht ja auch ein Besuch der jungen Freunde an. Was erwartet einen denn, wenn man dich im Atelier besucht? Wie war das dann auch so für dich? Erzähl doch.
War toll. Also ich freue mich immer, hier die Gäste im Atelier zu empfangen. tatsächlich fällt mir das da noch viel leichter, über meine Bilder zu sprechen, als jetzt hier im Podcast, weil es seltsam ist, weil ich die ganze Zeit im Hinterkopf habe, ich erzähle jetzt was über Bilder, die Leute nicht sehen. Und es fällt mir gerade auf, ne? Es war damals viel leichter, was über die Bilder zu sagen, weil die Leute einfach davor standen. Und man konnte dann auch so interaktiv mit denen sprechen und die waren auch total begeistert. Und dann kommen natürlich auch Rückfragen. Und dann entwickelt sich da so ein Gespräch über die Malerei, auch über die Vorgehensweise, wie man malt direkt am Werk. Und die sehen ja dann auch die Arbeitsmaterialien hier und spüren so die ganze Atmosphäre. Und das war super. Also es hat richtig Spaß gemacht. Demnächst im März ist ja, glaube ich, ein Termin. Ich habe den Termin nicht mehr genau im Kopf, aber irgendwie 17. März oder so gibt es ja einen Termin mit den jungen Freunden der Staatsgalerie. Den mussten wir letztes Mal leider absagen, weil ich mit Fieber im Bett lag. Das war ein bisschen blöd. Da freue ich mich voll drauf. Also es macht mir immer richtig Spaß. Und wie gesagt, es ist viel einfacher, wenn die Leute so vor Ort sind, mit denen über die Bilder direkt zu sprechen. Dann passiert auch was mit einem. Das ist eben, bei der Musik ist umgekehrt. Musik kann ich mir einfach, ich kann mir die Augen schließen und mich berieseln lassen von der Musik und zuhören. Und bei Bildern ist es so, man muss die halt wirklich angucken.
Ich möchte dir natürlich jetzt auch die Möglichkeit geben, dass du unseren Zuhörerinnen so nochmal etwas mitgeben kannst, sozusagen aus deiner Rolle als Maler. Aber auch noch die Frage, hast du eine Lieblingsfarbe überhaupt?
Nee, auch nicht. Wie gesagt, das ist wie mit Lieblingsessen. Also ich mag so viele Dinge. Ich esse gern alles. Ich trinke gern alles. Ich mag alle Farben. Es gibt natürlich Farben, die man bevorzugt, aber das ändert sich auch. Also das hängt auch wieder vom Malprozess ab. Und manchmal langweilt dann einen die eine Farbe und dann oder man merkt, man benutzt wenig Rot und Orange. Ich hatte mal eine Phase, da habe ich einen großen Bogen gemacht im Orange oder Rot. Das war aber gar nicht bewusst, eher unbewusst. Und dann habe ich das bemerkt und seitdem versuche ich immer mehr Rot irgendwie auch in die Bilder wieder reinzubringen. Aber vielleicht, also wenn, dann vielleicht Blau eher. Ich tendiere schon sehr zu Blau, Türkis, Farben. Zum Beispiel Gelb ist so eine Farbe tatsächlich jetzt, wenn ich so diese Bilder angucke. Gelb ist auch so eine Farbe, die ich nicht so mag, obwohl ich ein Sonnenmensch bin. Ich liebe die Sonne. Ich brauche Sonne. Aber es gibt eher eine Farbe, die ich nicht so mag, und das Gelb.
Was mir jetzt gerade auch noch einfällt, ist, die Farbe, die du verwendest, stellst du ja selber her, die mischst du ja auch. Und da kann es ja natürlich auch sicherlich mal passieren, dass die Farbe nicht so rauskommt, wie du es dir vorgestellt hast. Wie gehst du dann damit um?
Das ist wahnsinnig schwierig, vor allem wenn man mischt. Ne? Also das Problem beim Mischen ist, dass die Farbe ist wirklich, also vor allem je mehr Erfahrung man hat, desto mehr merkt man, wie die Farbe, wie schnell die sich verändert. Und manchmal verzettelt man sich dann auch beim Mischen, weil man dann zu oft nachmischt und nachmischt und nachmischt und auch übermalt. Also ich übermale auch die Körperteile ja oft. Und ich arbeite viel mit Lasuren auch. Durch die Lasuren ändert sich der Ton auch immer ein bisschen. Was den Reiz ausmacht, finde ich. Aber irgendwann muss man auch einen Schlusspunkt setzen und sagen, so jetzt ist auch mal gut. Das ist sehr schwierig ja beim Malen tatsächlich, weil die Farbe einen unfassbaren Reichtum einfach bietet. An Nuancen und an Farbigkeit und an Tonalität. Und teilweise ist es dem Motiv geschuldet, wie es dann endet, das Bild. Teilweise ist es einfach ein Gefühl oder auch dann wahrscheinlich eine Vorliebe, vielleicht auch unbewusst teilweise, dass man sagt, es gefällt mir jetzt einfach und das lasse ich jetzt so stehen, weil es irgendwie, weil ich es mag. Jemand anders mag es vielleicht nicht. Also es ist auch interessant, wenn man eben andere Bilder sieht, dass man einfach manchmal sagt, ich finde das Bild mir schon spannend, aber ich mag die Farben nicht. Na, und es geht auch Leuten so bei mir, dass die sagen, hast du mir jetzt zu viel Blau in dem Bild? Und ich so, ja. Im anderen Bild ist bei mir vielleicht zu viel Rot oder ich weiß nicht was. Also.
Du arbeitest ja an wahnsinnig vielen Werken gleichzeitig und mich würde jetzt interessieren, gibt es eigentlich auch Werke, die du bewusst nicht fertig machst, wo beispielsweise die Farbigkeit nicht so eingetreten ist, wie du es dir vorgestellt hast, oder werden die einfach sozusagen parkiert und es geht irgendwann dran weiter, wie ist da so deine Handhabe?
Die stehen dann on hold irgendwo ja hinten im Eck. Also es gibt's absolut, gibt echt Werke, da komme ich nicht mehr weiter und die stehen da manchmal auch mal ein Jahr lang irgendwo versteckt im Atelier. dann ziehe ich sie irgendwann hervor und übermale sie.
Ja, ist komplett.
Nee, aber dann in Teilen, also komplett selten, eigentlich schon eher dann in Teilen, oder ich ändere dann eben die Farbigkeit.
Also ist das Prinzip lieber immer weitermachen und vielleicht zwischendrin mal Distanz dazu bekommen und dann wieder draufschauen und weitermachen.
Ja, absolut. Also mein Prinzip. Problematisch wird es natürlich, wenn man dann eine Deadline hat, eben wegen einer Ausstellung oder so. Und dann muss man manchmal auch irgendwas übers Knie brechen, was aber auch gut ist, ne? Weil manchmal verzettelt man sich eben auch, wenn man zu viel Zeit hat. Man kann ja ewig an einem Bild eigentlich malen. Das ist immer, weil man sich eben einfach immer weiterentwickelt, auch malerisch oder auch verändert. Auch die Sicht verändert sich, finde ich, also bei mir zumindest. Und das könnte ich ja aufhören. Also könnte ich ja irgendwann sagen, so, das ist das perfekte Meisterwerk. Jetzt höre ich auf mit der Malerei, jetzt mache ich was anderes. Das ist ja nicht der Sinn der Sache. Ich will ja möglichst lange noch viel, viel, viel malen. Mich auch überraschen lassen von der Malerei.
Ja, Matthias, das ist doch eigentlich auch schon ein super Schlusswort. Vielen Dank an dieser Stelle für die Einblicke. Hier auch nochmal für alle, die noch keine jungen Freundinnen seid, werdet es. Ihr habt damit auch die Möglichkeit, dann eben Matthias hier in seinem Atelier zu besuchen.
Ja, unbedingt. Ich freue mich auf Besuch. Aber Malerei ist sehr einsam.
Und dann danke für deine Zeit und viel Inspiration bei deinen weiteren Projekten.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank für das Gespräch. Hat Spaß gemacht. Und ja, Dankeschön.
Das war Kunst im Ohr, ein Podcast der Jungen Freunde Staatsgalerie Stuttgart. Die Jungen Freunde Staatsgalerie sind kunstbegeisterte Menschen zwischen 18 und 35. Unser Motto lautet: Gemeinsam mehr sehen. So lernen wir bei vielen Veranstaltungen gemeinsam mehr über Kunst. Wenn du mitmachen oder mehr über uns erfahren möchtest, dann besuche unsere Homepage unter www.jungefreundestaatsgalerie.de oder schaue bei Instagram vorbei. Dieser Podcast ist entstanden mit freundlicher Unterstützung von RSM Ebner Stolz, dem Arbeitgeber für Talente, die in der Wirtschaftsprüfung, Steuer-, Rechts- und Unternehmensberatung durchstarten möchten.